Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben Folge 87 erreicht und schauen nochmal kurz, was in Folge 86 passiert ist. Da wurde es heiß und kalt. Wir haben über globale Durchschnittstemperaturen gesprochen und du hast erklärt, wie man das überhaupt berechnet, weil irgendwie so eine globale Durchschnittstemperatur kann man ja nicht messen. Die herrscht ja nirgendwo. Das ist ja eine mathematische Größe, die relevant ist, aber in der Realität nicht vorkommt in dem Sinne. Und du hast erklärt, wie man es trotzdem rausfinden kann, was die Durchschnittstemperatur eines Planeten ist.
Und du hast über Pilze geredet.
Ja, zuerst habe ich noch über reale Temperaturen gesprochen, also über Hitzewellen, die vor kurzem und wahrscheinlich jetzt immer noch in Westeuropa stattgefunden haben und in Nordafrika, und dass die Klimakrise solche extremen Hitzewellen 100-mal wahrscheinlicher gemacht hat. Und dann ging es noch über Pilze und die Tatsache, dass Pilze anscheinend in der Lage sind, sich selbst zu kühlen, und nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Umgebung, und über Forschung, die ein Kühlgerät mit Pilzen gebaut hat, oder ein Prototyp, also jetzt nicht Kühlgerät im Sinne von Klimaanlage, sondern irgendwie sowas, was man zum Picknick mitnimmt, um das Bier zu kühlen. Aber es war interessant, dass Pilze ihre Umgebung kühlen. Das wusste man in der Form noch nicht, so weil ich das damals verstanden habe.
Nee, und so schön, dass also Pilze sowohl kühlen als auch uns bei der Ernährung helfen können.
Ja, genau.
Ach, Pilze, ein Wundermittel.
Und was steht heute dran? Du hast einen kurzen Text ausgesucht, wo du meintest, den könnten wir uns mal anschauen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, bei einem kurzen Text. Also, das ist nie eine gute Einleitung, wenn man so anfängt, ne? Ja, ich habe einen kurzen Text rausgesucht, der ist ein bisschen länger. Wie viele Seiten hatte er denn?
Ja, es war wieder mal sowas, was, wo man sich denkt, warum müssen wir das schon wieder machen?
Warte, es sind genau 348 Seiten. Ist doch, komm, ist für uns doch nichts.
Ja.
Genau, das hatte ich rausgesucht. Also genauer gesagt, hat es sich quasi uns angeboten, weil das Thema dieses Textes, das ist ein Buch, und das ist quasi, also das ist unser Thema so.
Ja.
Es dreht sich um das IPCC. Und das Buch heißt A Critical Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Genau, also anscheinend haben sich hier Forscherinnen und Forscher mit der Institution IPCC auseinandergesetzt und geschaut, ja, was macht die, wie macht sie, was für Probleme gibt's, wie kann man die Probleme lösen, wenn sie existieren. Also ja, eben, so wie es der Titel sagt, eine kritische Auseinandersetzung mit dem IPCC.
Ja, es ist quasi das Assessment der Institution, die Assessments macht.
Ja.
So, genau. Und das kritisch weist auch schon daran hin, dass es tatsächlich auch darum geht, da genau mal hinzugucken, was diese Institution macht und wie sie das macht. Dieses Buch ist tatsächlich ganz neu. Ich glaube, es ist jetzt so vor 2 Monaten erschienen etwa.
Okay, ja, das habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich habe schon gedacht, es wird relevant sein. Hier, das sagt mir, weil ich das PDF runtergeladen habe, und das war offensichtlich heute, also das hilft mir jetzt nicht. Moment.
Nee, da müsste man gleich auf die Seite gehen.
Also, das ist 2023. Ja, genau, 23, ja. Also kann es noch nicht so alt sein, maximal ein halbes Jahr.
Genau, genau. Ich glaube, es ist irgendwie Januar oder Februar oder sowas. Ja, und ich meine, das ist jetzt, ich finde das ja sehr, sehr folgerichtig, dass es jetzt so ein Buch gibt. Ich meine, das IPCC ist eine sehr einflussreiche Institution, ne? Also eine maßgebliche Stimme der Wissenschaft und ja, ein ziemlich großes Beispiel für so eine zwischenstaatliche Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik.
Ja.
Dieses IPCC ja über seine Existenz hinaus gewachsen ist und sich verändert hat und sich da irgendwie Prozesse, Dynamiken verändert und eingespielt haben, ist ja auch klar. Und da ist es irgendwie sinnvoll zu sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal auf einer Metaebene an und gucken, was wir aus den Erfolgen, Misserfolgen vielleicht machen können.
Ja, also es ist ja tatsächlich auch nicht ungewöhnlich, dass die Wissenschaft sich selbst erforscht. Das ist ja ein eigenes Wissenschaftsgebiet, also dass so wissenschaftliche Organisationen und so weiter auch von den entsprechenden zuständigen Forschungseinrichtungen, also nicht sich selbst erforschen, aber es gibt ja Soziologie und Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie und ja, was da alles mit rein spielt, das ist ja jetzt nichts Neues. Und übrigens.
Nee, absolut nicht.
Ja, ich habe jetzt nochmal ganz kurz, was ich nämlich vorher nicht gemacht hatte, in die Liste der Leute geschaut, die da was beigetragen haben, weil ich mal wissen wollte, was das für Forschungsdisziplinen sind. Und ja, das ist halt hier Soziologie der Wissenschaften ist hier, aber eben auch, alles, was auch in der IPCC vorkommt, hier Umweltforschung, Innovationsforschung und bevor sich jemand fragt, ob das jetzt irgendwie haufenweise Leute sind, die irgendwie, ja, wie man in Österreich sagen würde, einen Grant auf den IPCC haben. Und deswegen dieses Buch schreiben. Nein, also es sind auch Leute dabei, die beim IPCC-Bericht mitgeschrieben haben. Also einer ist hier.
Genau, auch beim aktuellen.
Genau, ja, Coordinating Lead Author for the Sixth Assessment Report. Also ja, die Leute schauen sich an, was das IPCC ist und wo da Probleme existieren könnten mit dem Ding.
Ist, glaube ich, niemand aus Österreich dabei, das habe ich gecheckt. Und auch relativ wenig aus dem globalen Süden. Mhm. Aber ansonsten sehr divers, fachlich sehr divers, fand ich. Ja, und übrigens gibt es auch ein eigenes Forschungsgebiet, das sich IPCC-Studies nennt.
Ach, okay. Ja, das sollte man Bachelor eigentlich schon haben mittlerweile.
Ja, vielleicht haben wir da schon einen Abschluss drin. Ja, aber genau, also es beschäftigt sich quasi mit dem IPCC und das heißt, es ist wirklich eine Beschäftigung mit sich selbst auf eine wissenschaftliche Art. Deswegen, also ich fand das sehr konsequent und folgerichtig, dass es das gibt. Und ich meine, das IPCC ist ja auch eine Sache, also eine Institution, die gleichzeitig absolut notwendig ist, ne, also unverzichtbar, aber gleichzeitig auch fast unmöglich umzusetzen in diesem Spannungsfeld, in dem es unterwegs ist. Ja. Und diese Balance zu halten zwischen Informationen liefern, gleichzeitig aber auch nichts vorschreiben, geografisch global zu denken und alle einzubeziehen, also das ist ja eine Mammutaufgabe. Und dann ist natürlich klar, dass Dinge sich entwickeln, die man mal genauer angucken muss. Ja. Also das macht das Buch. Also so sich angucken, wie die Kultur im IPCC ist, welche sozialen Aspekte reinspielen, was für ethische Aspekte drin sind, wie politische Normen oder wissenschaftspolitische Normen damit reinspielen. Mhm. Ja, und ich meine, es macht es ja auch, weil das IPCC durchaus ja auch ein Role Model ist, also so ein Modell, wonach sich andere ja auch richten oder sich anschauen, was tun die? Was können wir davon vielleicht für uns abschauen? Und gleichzeitig hat das IPCC ja gerade damit zu kämpfen, dass sich die eigene Rolle so ein bisschen ändert, ne? Also es geht ja jetzt nicht mehr nur darum, irgendwie die Fakten richtig darzustellen, sondern auch immer mehr darum. Deswegen ist bei Klimaforschung ja mittlerweile viel mehr ist, als die Simulationen des Klimas zu machen.
Ja.
Geht es auch viel mehr darum, wer bringt jetzt diese Botschaft, wie hat das soziale Auswirkungen, was wir da in den Simulationen sehen? Wie können wir das in die Zukunft schauen? Und dementsprechend ist das IPCC immer ein bisschen mehr aufgeladen, auch mit politischen Aspekten und nicht mehr nur mit dem Herausfinden von wissenschaftlicher Unsicherheit oder Genauigkeit oder Fakten. Und deswegen gibt es das Buch.
Ja.
Ja, und jetzt schauen wir einfach mal rein, oder?
Ja, machen wir das. Du fängst an.
Nö, ich bin schon durch. Nee, das war tatsächlich Kapitel 1.
Ach, das war schon Kapitel 1?
Ja, das war Kapitel 1. Was Kapitel 1 heißt nämlich, Why the Need for This Book.
Gut, na dann und, mach ich weiter.
Wenn du das schon haben sie gut erklärt, finde ich.
Den Anfang, dann starte ich mit den Kontroversen, weil das ist ja etwas, was einen interessiert, wenn eine Institution wie das IPCC existiert und alles problemlos läuft, ja, dann muss man sich auch nicht großartig erforschen, wie man das kritisch betrachtet. Aber wenn man es kritisch betrachtet, dann meistens, weil es Kontroversen gibt und diese Kontroversen werden in einem eigenen Kapitel dieses Buchs abgehandelt. Das heißt, sie gehen davon aus, oder der Ausgangspunkt ist die Frage, was für Kontroversen gibt's überhaupt? Welche Arten von Kontroversen und wie beeinflussen die Arbeit des IPCC, beziehungsweise wie beeinflusst so eine Kontroverse das, was die Wirkung des IPCC sein muss? Sie sagen, Sie haben die Kontroversen in vier verschiedene Typen klassifiziert. Die werden wir da drei noch durchgehen. Also das sind faktische Kontroversen, also Faktenfehler, prozedurale Unregelmäßigkeiten, epistemische Streitigkeiten und ontologische Streitigkeiten. Also was das genau ist, gehen wir dann der Reihe nach durch. Aber auf jeden Fall sagen sie, dass die Kontroversen wichtig sind, weil sie einerseits als Ausgangspunkt genommen wurden in der Vergangenheit, um die Arbeit der Klimaforschung zu diskreditieren. Weil wenn irgendwo eine Kontroverse ist, dann kann man immer leicht sagen, da, hier, schau, die Wissenschaft, die ist ja auch nicht einig, oder hier hat jemand einen Fehler gemacht, alles ist falsch. Also das ist ja gern, was man so macht, wenn man populistisch die Arbeit von jemand anderen ja niedermachen will, dann weist man darauf hin, wo irgendwo was nicht stimmt und nutzt das Ausgangspunkt, um alles einzureißen. Andererseits sagen sie auch, sind die Kontroversen ein wichtiger Punkt, um ja diese Blackbox der Klimaforschung ein bisschen aufzubrechen oder aufzumachen, wo man dann eben tatsächlich die Institutionen, die dieses Wissen erzeugen, hervorbringen, genauer untersuchen kann durch den Blick auf die Kontroversen. Und sie sagen auch gleich, dass Kontroversen in dem Fall auch von Skandalen oder Affären zu unterscheiden sind, weil ein Skandal und eine Affäre, das wäre etwas, wo es darum geht, dass Werte betroffen sind, die für die Gesellschaft relevant sind, aber jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich kontrovers sind.
Ah, ja, okay, verstehe. Das ist eine Unterscheidung, die man da noch macht.
Ja, also ganz klassisch jetzt irgendwie, wenn jetzt ein Forscher seine Ehefrau bedrückt mit der Laborassistentin, gut, das ist jetzt sehr, sehr Klischee, was ich mir das gerade ausdenke, aber dann ist das vielleicht etwas, was ein Skandal ist, aber das muss jetzt nicht heißen, dass irgendwie die Arbeit von den beteiligten Leuten wissenschaftlich schlecht wäre. Also das wäre jetzt keine wissenschaftliche Kontroverse, das wäre einfach nur ein Skandal. Kann man trotzdem sagen, okay, du, das macht es so nicht, das gehört so nicht, aber ist jetzt nichts, was die Wissenschaft betreffen müsste.
Ja. Das stimmt.
Ja. Und jetzt haben Sie kurz diese vier Arten der Kontroversen nochmal genauer definiert. Also Faktenfehler sind relativ klar. Das ist, wenn einfach Fakt ist, was falsch ist. Und die gab es natürlich. Ich meine, wäre überraschend, wenn es in so einem gewaltigen Dokument wie den Sachstandsberichten mit den tausenden Seiten, und vor allem gab es schon 6 Sachstandsberichte, wenn da nirgendwo ein Fehler drin gewesen wäre. Natürlich waren da Fehler drin. Alles, was Menschen machen, beinhaltet auf die eine oder andere Art Fehler. Und natürlich gab es auch im IPCC-Bericht Fehler, und am prominentesten war ein Fehler, der im 4. Sachstandsbericht aufgetaucht ist. Da ging es um die Abschmelzrate der Gletscher im Himalaya. Es war so 2010, da war halt ein Fehler drin, und das hat eine sehr große oder im Vergleich eine recht große Kontroverse nach sich gezogen und hat dann dazu geführt, dass man ja nochmal die ganzen Prozeduren, die Fehlerbearbeitung und so weiter, die beim IPCC-Bericht involviert waren, dann nochmal überarbeitet hat. Ja, aber wie gesagt, Faktenfehler, das ist jetzt, muss man jetzt nicht großartig weiter diskutieren, das ist, unterscheidet sich nicht sonderlich von anderen wissenschaftlichen Vorhaben. Da braucht es halt die entsprechenden Dinge, um die Fakten halt möglichst im Rahmen dessen, was Menschen möglich ist, korrekt zu halten.
Genau, ich meine, dafür sind ja eigentlich Qualitätssicherungsprozesse da, dass die aber nicht immer funktionieren, weil auch Menschen, die Qualitätssicherung machen, Menschen sind. Gibt's ja, ist ja relativ bekannt, und das passiert ab und an, und dafür ist es ja dann da, dass man sich da nochmal auch nach der Veröffentlichung, auch nach den etwas schon lange raus ist, dann nochmal damit auseinandersetzen, sagt, oh, da ist uns was durchgegangen.
Genau. Und ein bisschen anders ist die zweite Art der Kontroversen. Das sind prozedurale Unregelmäßigkeiten. Also da geht es nicht darum, ist was richtig oder falsch, sondern hat man es richtig oder falsch gemacht, oder was passiert bei der Abfassung des IPCC-Berichts. Und da geben Sie auch ein Beispiel. Das war beim 2. Sachstandsbericht. Da gibt es ja dann, bevor so ein Text veröffentlicht, immer jede Menge Treffen in großer Runde, in kleiner Runde, bis dann eben sich alle Beteiligten auf die endgültige Fassung geeinigt haben. Und es gab beim 2. Sachstandsbericht, Arbeitsgruppe 1, gab es offensichtlich, das war lange vor meiner Zeit nicht, ich war schon am Leben, aber bevor ich mich angefangen habe, mit diesen wissenschaftlichen Dokumenten auseinanderzusetzen, ich weiß gar nicht, wann der zweite war, muss so früher 90er gewesen sein wahrscheinlich. Irgendwie so grob rum, da war ich noch in der Schule. Aber jedenfalls ging es darum, dass anscheinend irgendwelche Klimawandelleugner dem IPCC vorgeworfen haben, unautorisierte Veränderungen am Text gemacht zu haben. Ja, also nachdem schon nach das quasi das große Treffen stattgefunden hat, wo alle Beteiligten abgestimmt haben, das ist die endgültige Version, wurden angeblich noch Änderungen durchgeführt und damit hat das IPCC seinen eigenen Regeln widersprochen, hat sich alles als nicht existent herausgestellt, diese Anwürfe, diese Vorwürfe, aber tatsächlich hat das dann dazu geführt, dass man sich auch da nochmal angeschaut hat, wie diese Begutachtungsregeln ablaufen, es ist alles, diese ganzen prozeduralen Regeln sind da wirklich nochmal formuliert worden, genau aufgeschrieben worden. Es gab Review-Editors, die dann neu eingeführt worden sind. Also auch da diese Kontroverse, die eigentlich keine faktische Basis gehabt hat, hat auch wieder dazu geführt, dass eben ja die Dinge ein bisschen nochmal klarifiziert worden sind, nochmal genauer festgelegt worden sind, nochmal formaler gemacht worden sind. Mhm. Also auch das, wie gesagt, eher jetzt keine Kontroversen, wo man jetzt die Existenz des IPCC in Frage stellen muss oder die Rolle des IPCC, sondern im Prinzip, ja, denke ich, das, was halt passiert, wenn eine wissenschaftliche Entität wie das IPCC sich entwickelt im Laufe der Zeit. Also man macht was und stellt fest, okay, das könnte man noch besser machen und dann macht man es besser. So sehr vereinfacht gesagt. Ein bisschen interessanter sind die epistemischen und ontologischen Streitigkeiten. Die epistemischen Streitigkeiten, da geht es um die Frage, wie verlässlich ist das Wissen, um das es geht?
Was ist epistemisch nochmal?
Epistemisch ist ein schlaues Wort, das so viel heißt wie das Wissen betreffend, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist das erkenntnistheoretisch? Also
ja, nein, also ich glaube, ich muss mal schauen. Epistemisch heißt, glaube ich, allgemein irgendwie so, dass das Wissen betreffend. Müsste
ich
jetzt mal schauen.
Also ich glaube, dass es epistemisch bedeutet, wie wir wissen, also das Wissen darum, wie wir Wissen schaffen.
Vermutlich, ja. Also ich kann es jetzt ja nicht genau sagen. Also die Wikipedia sagt mir gerade, Epistem bedeutet Erkenntnis, Wissen oder Wissenschaft.
Ja, ich glaube, es geht darum, sich damit zu beschäftigen, wie Wissenschaft Wissenschaft.
Ja, so ungefähr.
Wow, das ist ein Satz.
Es wird halt in der Kommunikationswissenschaft gerne verwendet, epistemisch.
Ja.
Und ja, in dem Fall geht es darum, ja, also um die Art und Weise, wie Wissen in die Welt kommt, jetzt, wenn man es vereinfacht sagen würde, ist das, was mit epistemisch gemeint ist. Natürlich gibt es da Kontroversen. Wir werden uns eine dieser Kontroversen nochmal genauer anschauen. Da geht es um, nein, ich sag's nicht, wir werden uns nachher genauer anschauen.
Ich sag nicht, worum es geht, es ist nur eine Kontroverse.
Okay. Ja, aber zum Beispiel auch der berühmte Hockeystick, die Hockeystick-Kurve. Heißt die auf Deutsch auch Hockeystick-Kurve?
Ja, sagt man so. Eishockey, ja, durchaus also, Eishockey-Schläger.
Ja, also das ist diese Kurve, die man kennt, ist beim in diesem Film von Al Gore, eine unbequeme Wahrheit, sehr prominent aufgetaucht, wo es halt um den, was die CO2-Konzentration oder was die Temperatur? Ich weiß gerade nicht, was
die CO2-Konzentration in Korrelation mit der Temperatur ist, also beides.
Ja, also wo man sieht, dass das halt sehr lange was gar nicht oder nur minimal angestiegen ist und dann in der jüngeren Vergangenheit extrem schnell angestiegen ist. Ja, und wenn man sowas aufzeichnet, dann schaut es aus, ja, wenn man möchte, wie ein Eishockeyschläger. Kann wahrscheinlich irgendwie was anderes ausschauen.
Lange gerade, wenn man sie so hinlegt. Ja. Lange gerade und am Ende geht es so ganz steil nach oben.
Genau. Und da ging es auch um die Frage, ist das eine gute Art, das Wissen darzustellen? Kann man das Wissen so darstellen? Soll man es so darstellen? Also sind ja alles keine exakten Messwerte. Also es hat ja nicht vor 10.000 Jahren jemand einen Thermometer irgendwo hingehalten und dann irgendwo in Tontafeln aufgezeichnet, sondern das sind ja irgendwelche paläoklimatischen Rekonstruktionen. So wie du es im Prinzip bei der globalen Temperatur in der letzten Folge erklärt hast. Man muss halt sehr viele unterschiedliche Daten zusammenbasteln, bis man am Ende eine vereinheitlichte Darstellung bekommt und das war bei dieser Hockeystick-Kurve auch so, da hast du halt wie paläoklimatische Daten und alles mit modernen Messwerten und so weiter zusammenbasteln müssen, bis am Ende dieser Hockeystick-Graph rauskam und da war halt auch innerhalb des IPCC oder der beteiligten WissenschaftlerInnen, die da in diesem entsprechenden Kapitel involviert waren, das war der dritte Teil des IPCC-Berichts oder nicht der dritte, also der dritte Sachstandsbericht, da wurde anscheinend diskutiert, epistemisch, ob das die Wissensgeneration hier so funktionieren kann oder soll oder nicht.
Das ist aber total interessant. Also ich wusste auch nicht, dass da schon eine Kontroverse drin gab, ne? Aber es ist ja auch ein Kommunikationsthema. Darf man das so darstellen?
Genau.
Heute macht man es einfach.
Ja, naja, da hat man schon gedacht, ja, das ist ja sinnvollerweise das, was am Ende eines vernünftigen Disputes rauskommt. Am Ende hat man einen Kompromiss und muss nicht mehr weiter streiten. Also.
Ja, richtig gut. Also heute ist es einfach da und wir beschäftigen uns mit diesen Kurven und geben aber an, dass sie aus verschiedenen Quellen kommen.
Ja.
Daran erinnere ich mich sehr gut.
So, bevor wir jetzt zu den genaueren Beispielen kommen, nochmal kurz das Ontologische. Ontologie ist auch wieder ein tolles Wort. Also, ist, glaube ich, ontologisch ist so die Gesamtheit umfassend oder das Seiende, die Wissenschaft dessen, was existiert oder so, ist, glaube ich, Ontologie.
Ontologie? Ich dachte, das hat was mit Ordnung zu tun.
Nee, die Ontologie ist die Lehre vom Seienden, also die Lehre von dem, was ist.
Was ist?
Aber das ist, muss man, glaube ich, auch irgendwie, wir sind kein Philosophie-Podcast, also ist nicht, weil eigentlich ist ja, ich meine, Naturwissenschaft ist auch die Wissenschaft von dem, was ist, weil sonst wäre es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Weil,
ja, bei dem, was physisch
ja, ne, es geht, ist. Ja, es geht um, philosophisch ist Ontologie nochmal was Spezielleres, aber bitte da verweisen wir auf Philosophen und Philosophinnen eurer Wahl, um euch über die Definition der Ontologie zu informieren. Im Wesentlichen geht es bei den ontologischen Streitereien nicht um die Frage, welche Fragen das IPCC beantworten soll, sondern welche Fragen überhaupt gestellt werden sollen und wer sie stellen soll. Das ist quasi die Kontroverse, die potenzielle, die mit diesen ontologischen Streitigkeiten gemeint ist. Also zum Beispiel ist das IPCC durchaus kritisiert worden, steht in dem Buch drinnen, dass sie sich eben auf die quantitativen Modelle sehr, sehr fokussieren, dass sie sehr stark von den Naturwissenschaften sich konzentrieren, dass sie sich nicht so sehr mit dem indigenen Wissen über das Klima beschäftigen. Also das waren so Arten der ontologischen Streitigkeiten. Und mittlerweile dürfte es auch geändert haben, anscheinend, oder zumindest ist da ein Fortschritt vermutlich zu sehen, weil wir haben ja gesehen, dass die Naturwissenschaft nicht mehr so dominant ist. Also da ist auch sehr viel Nicht-Naturwissenschaft drin. Man hat auch immer wieder probiert, die indigenen Erkenntnisse mit einzubauen in den IPCC-Bericht. Also das scheint auch eben ja sich zu ändern. Aber es ist natürlich eine legitime Art, sich damit zu beschäftigen, dass man mal fragt, okay, was für Fragen sollen wir überhaupt stellen? Was für Fragen dürfen wir stellen? Und wer soll überhaupt Fragen stellen dürfen, die das IPCC beantwortet?
Ja, wichtige Frage, ne? Also der Auftrag ursprünglich war ja mal ein anderer, als er jetzt vielleicht ist, ne?
Genau, da kommen wir auch noch dazu am Ende. Aber jetzt schauen wir uns noch eine andere Art an, wie man die Kontroversen einteilen kann, nämlich anhand der Auswirkungen. Also ob die Kontroverse eine größere politische Kontroverse auslöst oder ob die Kontroverse entstanden ist, weil das IPCC eine politische Kontroverse von außen übernommen hat. Also entsteht der Konflikt im IPCC selbst und wird dann zu einer politischen Kontroverse, die darüber hinausgeht, oder gibt es außerhalb schon irgendwo eine Kontroverse, die sich dann auf die Arbeit des IPCC auswirkt? Und da bringen Sie zwei Beispiele, und eins davon dürfte dir gefallen, ist das falsche Wort, aber da dürftest du eine Meinung dazu haben, weil das hast du auch immer wieder geäußert, als wir im Bericht darüber gesprochen haben. Das ist die Kontroverse über den Wert des menschlichen Lebens.
Oh ja.
Und das hat stattgefunden im Juli 1995. Da ging es auch um die, da ging es um den zweiten Sachstandsbericht, also ja, 95, Juli 95, ja, da war ich gerade auf, habe ich gerade mein Abitur, meine Matura beendet und war gerade irgendwo in Italien auf Abi-Reise. Aber egal, das, wie diese Kontroverse stattgefunden hat. Und es ging um den dritten Teil und die Summary for Policymakers. Und das hat sich anscheinend verzögert, weil es einen wirklichen Streit gab über die Frage, wie stellen wir fest, welche ökonomischen Auswirkungen oder welche Auswirkungen generell die Klimakrise hat. Gut, das kann man sagen, wenn das passiert, wenn der Wirbelsturm kommt, dann passiert das. Aber man muss es ja irgendwie quantifizieren in der Wissenschaft, oder man will es irgendwie quantifizieren in der Wissenschaft. Und da ging es anscheinend um soziale Kosten in einem Kapitel und haben, wie man es halt in dieser Art der Wissenschaft halt oft macht, das mit Geld quantifiziert, also quasi Geld als Metrik verwendet. Was dazu führt, dass du halt dann natürlich auch eine gewisse Summe ansetzen kannst oder musst, um das Leben eines Menschen so hier zu metrifizieren oder zu quantifizieren.
Ja.
So, und da gab es die Kontroverse, weil das Leben von Menschen in den entwickelten Ländern 15 Mal höher angesetzt worden ist als das Leben von Menschen in den sich entwickelten Ländern. Und das klingt, wenn man das jetzt so sagt, mal erstens ja sehr skandalös. sagt er mir, warum soll ein, das Leben hier jetzt irgendwie von mir oder von dir 15 Mal mehr wert sein als das Leben von jemandem, der in Uganda oder in Indonesien oder was weiß ich wohnt. Ja, natürlich muss man nicht lange diskutieren, dass das Quatsch ist, aber sie haben es dann natürlich entsprechend argumentiert, und nicht argumentiert, sie haben erklärt, oder in diesem Buch wird erklärt, woher das kommt. Ja, also dass das so ist. Also die sind jetzt nicht da gesessen, es waren jetzt keine irgendwelchen imperialistischen Rassisten, die das Ganze da geschrieben haben, sondern das hat schon einen, naja, halt Sinn gehabt, wenn man so will, sondern es ging um die Frage, die Bereitschaft zu messen in Geld in dem Fall, oder das heißt allgemein die Bereitschaft zu messen von Menschen, was sind Menschen bereit zu zahlen, um zu verhindern, dass sie sterben. Und das ist jetzt nicht gemeint, irgendwie ich, was für Medizin ich mir kaufen kann, sondern ja, bin ich bereit, hier jetzt da die Stadt so umzubauen, dass eben die Auswirkungen der Klimakrise gering sind oder nicht? Ja, oder bin ich bereit, hier diesen großen Damm zu bauen oder die Häuser auf Stelzen zu bauen oder was auch immer? Ja, also es geht prinzipiell, was ist man bereit zu zahlen, um das Risiko des Todes zu vermeiden? Und das ist natürlich beschränkt durch die, nicht durch die Bereitschaft, sondern durch die Möglichkeit, was zu zahlen. Weil wenn ich wenig Geld habe, dann kann ich noch so bereit sein, kann ich nicht zahlen.
Das stimmt.
Ja, da kommt halt auch dieser Unterschied zwischen den entwickelten Ländern und den sich entwickelten Ländern her, weil ja, die einen haben viel Geld, die anderen haben wenig Geld. Die Details kann und will ich jetzt da gar nicht präsentieren, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber dieser Unterschied, dass eben in den einen Ländern viel Geld zur Verfügung steht, in den anderen Ländern nicht, ist der Unterschied oder ist der Ursprung dieser Aussage, dass halt irgendwie das Leben der einen Menschen 15 Mal mehr wert ist als das andere. Es ist nicht 15 Mal mehr wert, sondern ja, da ist halt 15 Mal mehr Geld da, um quasi was zu tun als in dem anderen. Es hat sich dann eben auch darüber hinaus die Kontroverse entwickelt oder aus dem hinaus, dass das halt, ja, so wisstest du auch in unseren Folgen immer gesagt, dass die Idee an sich kritisiert worden ist, dass man eben ja menschliches Leben mit Geld quantifiziert. Ja, und da haben sich dann eben vor allem ja auch die sich entwickelten Ländern entsprechend aufgeregt drüber, und da gab's halt sehr viel moralisch, ethische, politische Diskussionen. Also das war so ein Fall von einer Diskussion, wo halt eigentlich so eine wissenschaftliche Kontroverse, wie quantifizieren wir die Risiken der Klimakrise, sich in eine politische, über das IPCC hinausgehende Streiterei geworden ist, weil eben die Idee, menschliches Leben durch Geld zu quantifizieren, nicht alle so gut fanden.
Ja, was ich wie gesagt aus schon öfter geäußert habe, auch nicht so gut finde.
Ja, wie gesagt, also da kann man über die ich kenne mich zu wenig aus, wie man es noch sonst quantifizieren kann. Also man kann sicherlich irgendwie anders quantifizieren, aber ich weiß gar nicht, was da jetzt noch für Alternativen möglich sind. Aber sie haben auf jeden Fall es dann so aufgelöst, dass im Bericht selbst eine Anmerkung eingefügt worden ist. Es gibt keinen Konsens darüber, wie man statistisch Leben bewerten sollen oder wie man eben die statistischen Leben über verschiedene Länder zusammenführen soll. Die Bewertung durch Geld soll nicht verschleiern, dass es eben tatsächlich menschliche Konsequenzen gibt durch die Klimakrise, weil eben der Wert des Lebens eine Bedeutung über das Geld hinaus hat. Also es war jetzt eine freie Übersetzung der Anmerkung, die sie dem Bericht beigefügt haben.
Mir ist schon nicht klar, warum man nicht einfach sowieso in absoluten Zahlen oder ähnlichem rechnet oder Prozent der Weltbevölkerung in bestimmten Regionen. Also warum man das überhaupt in irgendetwas anders umrechnen muss, aber ich glaube, das hat wahrscheinlich einen Sinn, den ich auch nicht begreife.
Vielleicht haben wir Hörerschaft, die sich genau mit dieser Art der Fragen wissenschaftlich beschäftigt und kann uns aufklären, was da für Alternativen gibt, wie der aktuelle Stand des Wissens ist, wie man sowas quantifiziert oder ob man sowas quantifiziert. Können wir mal gucken, ob jemand da was weiß. Und das war ein Beispiel. Das andere Beispiel, was sie bringen, wo es eben jetzt geht um externe politische Kontroversen, die vom IPCC quasi aufgenommen worden sind, da geht es um die Frage von Wäldern als CO2-Senke. Ja, das wissen wir, wenn da Wald rumsteht, dann kann der CO2 aufnehmen. Also das ist eine CO2-Senke, ist uns immer wieder vorgekommen im IPCC-Bericht. Aber da ging es eben um die Frage, in welcher Form Wälder als CO2-Senken aufgenommen werden soll. Da gab es zum Beispiel eben USA, Kanada, Japan, die haben eben so Wälder als sehr kosteneffektive Alternative betrachtet zur Reduktion von Emissionen. Weil, wie gesagt, wenn da so ein Wald rumsteht, der nicht, steht da. Der CO2 aufnimmt, dann ist das CO2 erstmal weg und ich muss jetzt nicht mich darum kümmern, das CO2, was der Wald aufgenommen hat, auch zu reduzieren, weil das macht ja der Wald, jetzt vereinfacht gesagt. Die EU dagegen, viele sich entwickelnde Nationen und die meisten NGOs, die da involviert waren, also Umweltschutzgruppen und so weiter, die haben diese CO2-Senken, diese Wälder eher als Hindernisse betrachtet, die ja die Länder daran hindern, tatsächlich was zu tun, dass die Emissionen sinken.
Ach, ja, natürlich, jetzt verstehe ich die Ja, okay.
Also die EU sagt, ja, wir können das eh irgendwie als CO2-Senken und so weiter alles betrachten, aber wir müssen halt schauen, wo der Fokus drauf liegt, weil sonst, ja, kommen die
sagen, wir haben schon Wald.
Genau, ja. Also die Frage war jetzt irgendwie, wie genau wird das im Bericht mit einbezogen, wie genau wird das in die Modelle, in die Rechnungen mit einbezogen und so weiter und so fort, ja, was da die Wälder machen, weil halt die einen, das waren jetzt quasi Sachen, die haben jetzt nichts mit der Wissenschaft zu tun gehabt, sondern das waren eben politische Unterschiede. Die Länder haben das unterschiedlich gesehen und wollten das gerne unterschiedlich berücksichtigt haben und auch da kann ich jetzt nicht im Detail alles erzählen, was passiert ist, aber ein Satz war sehr interessant und vielsagend. Die Kontroverse war so intensiv, dass die Verhandlungsführenden sich nicht darauf einigen konnten, was überhaupt die Definition von Wald sein soll.
Ach, okay, es geht tief.
Ja, ja, also prinzipiell würde ich sagen, wenn man es auf die Schnelle, wir haben alle so ein Bild von Wald, aber vermutlich ist es nicht ganz trivial zu definieren, was ein Wald ist. Aber
okay. Wie vielen Bäumen ist denn ein Wald?
So, ja. Ich glaube, da gibt es so ein griechisches Paradoxon, das Paradoxon des Steinhaufens, oder irgendwie sowas. Ab wann ist ein Haufen ein Haufen? Das Haufenparadoxon. Nein, das ist lustig. Kennst du das nicht? Das ist lustig.
Nein, das kenne ich nicht, aber ich finde es schön, ein Waldparadoxon.
Ja, aber das Haufenparadoxon, das ist wieder das Paradoxie des Haufens, Sorites-Paradoxon. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, irgendwie, du hast 100 Steine, dann ist das ein Haufen, wirst du mir jetzt vermutlich zustimmen. So, du wirst mir auch zustimmen, wenn ich einen Haufen Steine habe, und ich nehme einen Stein weg, ist es immer noch ein Haufen. Weil sonst wären es zwei Steine gewesen davor.
Oder nicht sowas. Zwingend.
Aber das sind quasi die Axiome. Ja. Für diesen,
stimmt.
Eine gewisse Anzahl n, sagen wir mal 100, ist ein Haufen. Und wenn ich einen Stein wegnehme, ist ein Haufen. Aber wenn ich quasi einen Stein wegnehme, dann habe ich halt immer noch einen kleineren Haufen, der immer noch ein Haufen ist. Und wenn ich von dem Haufen immer noch einen Stein wegnehme, dann ist es immer noch ein Haufen, laut meinem Axiom. Aber irgendwann ist es definitiv kein Haufen mehr. Ja, weil irgendwann habe ich vielleicht nur noch einen Stein liegen und wir können uns einig sein, dass ein Stein kein Haufen ist. Wahrscheinlich sind wir uns einig, dass zwei Steine auch kein Haufen sind. Drei Steine, sind das ein Haufen? Wissen wir nicht. Also irgendwo gibt's da, also du kommst da quasi, wenn du von oben und von unten da das betrachtest, kommst du nicht hin. Und das führt dazu, dass sowas wie Haufen und vermutlich auch sowas wie Wald nicht eindeutig definierbar ist, weil halt ein Haufen und ein Wald beides irgendwie was Vages ist, per Definition vermutlich sogar.
Ja. Ja, und selbst wenn du ich dachte gerade so, du kannst doch über Fläche gehen und sagst ab so einer Fläche, aber dann musst du ja auch die Dichte der Bäume auch, glaube ich, mit einbeziehen, sonst hast du irgendwann einen Park, der ein Wald ist. Ich bin, okay, ja.
Ja, guck, jetzt reden wir doch noch über Ontologie. So.
Entschuldigung, es war so spannend.
Ja, aber auf jeden Fall, was halt die als Fazit bringen für diese Kontroversen, also das nicht das kontroverse Kapitel, sondern das Kapitel über die Kontroversen, ist, dass sie sich im Zuge der Beschäftigung mit diesen Kontroversen so eine bestimmte Art von Arbeit beim IPCC entwickelt hat, die sich genau mit diesen Grenzen beschäftigt. Also die Grenzen, wo Kontroversen nach außen dringen, wo Kontroversen nach innen dringen. Und einerseits müssen sie immer wieder feststellen, dass das IPCC selbst externe Kontroversen anfachen kann, wie es eben bei dieser Debatte über das menschliche Leben war oder den Wert des menschlichen Lebens, bei der Sache mit den Wäldern, ja, da hat man quasi die externe Kontroverse insofern, ja, wie sagt man da, pazifiziert. Was macht man, wenn man eine Kontroverse nicht mehr kontrovers macht? Eindämmt? Keine Ahnung. Entkontroversiert? Ja, keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht. Ja. Dekontroversiert, das ist...
Ja, okay. Weiß man nicht. Pacify stand im Bericht auf Englisch. Aber es gab ja zum Beispiel jetzt einen Spezialreport zur Landnutzung.
Ja.
Und das war eben eine der Maßnahmen, um eben diese Kontroverse, die jetzt da über diese Waldgeschichte da quasi entstanden ist, wieder eben einzudämmen, dass man sagt, okay, dann machen wir jetzt einen eigenen Bericht, der nichts anderes tut, als sich nur mit dem zu beschäftigen.
Das ist natürlich eine Lösung oder eine Methode oder eine Art Möglichkeit, das zu adressieren, die aber sehr viel Zeit und Aufwand kostet, aber natürlich je nach Kontroverse sehr sinnvoll sein kann.
Genau. Auf jeden Fall kommen Sie dann am Ende dieses Kapitels zu dem nicht unüberraschenden Fazit, dass Kontroversen ein untrennbarer Teil der Arbeit des IPCC sind. Wenig überraschend, weil wie gesagt, Kontroversen sind ein untrennbarer Teil jeder wissenschaftlichen Arbeit. Aber beim IPCC ist es eben umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, weil dann kann man vielleicht so eine gewisse Ahnung kriegen, wo überall Kontroversen drinstecken, welche Arten von Kontroversen es gibt und vor allem, ja, wie man sich verhält, wenn eine bestimmte Kontroverse auftritt, weil auftreten werden sie.
Das stimmt wohl.
Ja, das waren die Kontroversen.
Aha. Ja, dann reden wir doch jetzt mal über Konsens.
Ja, das will.
Ich fand das gerade so interessant, weil du gesagt hast, es gab keinen Konsens darüber, wie man jetzt den Wert von menschlichem Leben berechnet und es gibt keinen Konsens darüber, was jetzt ein Wald ist.
Ja.
So, und das Kapitel, das ich mir jetzt angeguckt habe, heißt tatsächlich Scientific Consensus Seeking, also wie man es schafft oder wie das IPCC versucht, mit einer Stimme zu sprechen, eine Antwort zu geben auf eine Frage und zwar eben im Konsens, ne? Also etwas zu finden.
Ganz kurz noch, ich habe einmal, was mich wirklich interessiert hat, kurz gegoogelt, Definition Wald und das Erste, was rauskam, ist jetzt hier eine Definition von der Seite der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen in Oberösterreich. Ich weiß nicht, wie international anerkannt die ist, aber die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen in Oberösterreich sagt, Wald ist eine mit Waldbäumen bewachsene Fläche über 1000 Quadratmeter mit mindestens 10 Meter durchschnittlicher Breite.
Die sagen aber nichts über die Dichte der Bäume.
Nee.
Also ein Baum auf der Fläche macht dann auch schon Wald?
Weiß ich nicht. Bestehen Zweifel, ob eine Grundfläche Wald ist oder nicht, kann die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag ein Feststellungsverfahren durchführen.
Ach, oh Gott. Oh, die Bürokratie kommt. Hey, hey. Aber schön, das finde ich gut. Wir können ja vielleicht mal, die können ja vielleicht mal vom IPCC angerufen werden und können dann mal definieren.
Ist auch günstig. Kostet nur 14,30 Euro der Antrag. Und für die Beilagen musst du 3,90 Euro zahlen pro Blatt.
Okay, pro Blatt am Baum?
Nee, ich glaube nicht. Entschuldigung. Nee, ich glaube nicht. Also, es geht um die Beilagenblätter oder so.
Zieh den flachen Witz zurück, aber okay. Aber das ist natürlich eine Methode, Konsens zu finden, ne? Wenn du, wenn es da eine Behörde gibt, die das feststellt. Nee, aber so funktioniert es ja beim IPCC nicht. Ich fand dieses Kapitel über die Art, wie man wissenschaftlich eine gemeinsame Position findet oder einen Konsens findet, so sehr interessant und spannend, weil das beim IPCC ja eine sehr besondere Rolle spielt. Also generell ist es so, dass Wissenschaft sehr als, maßgebend oder, sprechend, mit Autorität sprechend wahrgenommen wird, wenn eben Konsens herrscht. Und gleichzeitig hat man im Kopf, und das schreiben die im Buch auch, dass Wissenschaft oder Forschende häufig so wahrgenommen werden, als würden sie etwas aussprechen, was mehr wahr ist, als das, was PolitikerInnen, JournalistInnen, JuristInnen, Stars und Sternchen, hier steht Celebrities, anbieten oder tun, weil sie eben aus dieser wissenschaftlichen Perspektive kommen. Und das ist natürlich gleichzeitig eine große Verantwortung, die damit Wissenschaft und Forschenden entgegengebracht wird, auch sich sicher zu sein, wenn sie einen Konsens finden, dass das ein Konsens ist, den man vertreten kann.
Ja.
Ja? Das ist etwas, worauf das IPCC ja extrem stark setzt. Also die haben etwas, was sie hier bezeichnen als Authority through Consensus. Ja, also dass das IPCC ja sagt, wir finden hier einen Konsens und geben das wieder. Ne? Also das hat irgendwie High Evidence oder High Confidence und sagen dann, das ist hier wissenschaftlicher Konsens. Und das benutzen die ja. Also das ist ja auch in dem Gesprächen über das IPCC, damit argumentieren wir ja auch immer. Ne? Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass das so und so ist.
Ja.
Und es gibt eine gewisse Nachdruck der Aussage. Jetzt ist aber die Frage, ja, ist das denn so gut, das zu tun, ne? Also diesen Konsens zu finden? Und wie finden wir denn diesen Konsens? Und wie kommunizieren wir Konsens, wenn wir ihn kommunizieren wollen? Oder tun wir es nicht? Und wenn wir es nicht kommunizieren wollen, was Konsens ist, wie kommunizieren wir dann?
Gut, also das klingt jetzt für mich noch erstmal so nach allgemeiner Wissenschaftstheorie, weil das ist eine Fragestellung, die sich die Wissenschaft allgemein stellen muss. Gibt es irgendwas IPCC-Spezifisches bei dem ganzen Themenkomplex oder ist es jetzt irgendwie so ein allgemeiner Exkurs in die Wissenschaftstheorie?
Beides passiert. Es hat aber natürlich immer den Beigeschmack oder die Einfärbung des IPCCs, weil das IPCC wirklich darauf aufbaut. Also das IPCC ist deshalb maßgeblich und groß, weil es immer über den Konsens geht und nicht, wie jetzt Wissenschaft allgemein so funktioniert, eben das nicht anstrebt.
Okay.
Ne? Also das IPCC ist ja da und versteht sich auch so, diesen Konsens zu finden, um das als Basis für politische Entscheidungen bereitzustellen. Also das ist eigentlich so ja der Antrieb, während das jetzt im Allgemeinen in der Wissenschaft, wenn man so unterwegs ist, ja nicht so drängend ist, weil wir jetzt ja nicht darauf politische Entscheidungen basieren lassen wollen, ob jetzt die Wissenschaftskommunikation so oder so funktioniert. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
ja. Und gleichzeitig ist es auch, und deswegen ist das IPCC fürs IPCC auch sehr relevant, so, dass das IPCC ja durchaus eine Vorbildfunktion hat und andere Einrichtungen ja schauen oder wissenschaftliche Organisationen schauen, wie die das machen. Und dann hat natürlich deren Art, einen Konsens zu finden, auch einen Einfluss auf andere. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch einer der typischen Kritikpunkte. Also die Kritikpunkte klassischerweise am IPCC sind ja, dass die Ergebnisse sehr konservativ sind. Mhm. Das liegt eben durchaus auch an dem, wie man Konsens erreichen möchte. Ne, dass man so sagt, das ist doch der kleinste gemeinsame Nenner, deswegen sind die sehr, sehr konservativ. Ist es dann gut, einen Konsens zu erreichen, wenn sie hier diesen konservative Schätzung liefern? Kommt das auch dem nahe, was das Ziel des IPCCs ist? Und also da geht's schon so rein. Und da gibt's natürlich die Standardkritikpunkte, kennt man, ne? Also dieses nicht mitvermitteln von Diversität oder diversen Meinungen, ja, manchmal vielleicht gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstoßen kann. Das ist ja so ein großer Wert in der Wissenschaft, dass man solche konträren Meinungen durchaus auch transparent macht. Man hat aber auch so ganz spezielle Kritikpunkte für das Konsensfinden im IPCC in dem Buch genannt. Zum Beispiel, wenn man das ja nicht macht, und das hat man lange nicht gemacht, so die Pluralität der Möglichkeiten zu zeigen, dann verschwinden auch oder werden auch maskiert diese Low-Likelihood, High-Risk-Szenarien. Mhm, ja. Erinnerst du dich?
Ja, genau.
Ja, also das ist ja auch etwas, was über den Konsens hinausgeht und aber Relevantes und Interessantes auch für politische Entscheidungen. Was sind denn Dinge, die passieren können mit hohem Risiko, auch wenn sie jetzt erstmal unwahrscheinlich sind, auf die wir uns vielleicht vorbereiten wollen? Mhm. Also hat es auch eine weitere Dimension, die da so kommt. Und ich finde es ganz interessant, also die gehen dann in diesem Buch durch, naja, was heißt das denn, wenn man jetzt diesen Konsens des IPCC erstmal als wichtig annimmt, also die sagen auch, das ist halt jetzt erstmal so. Dann muss man aber eben halt auch feststellen, dass auch im IPCC, also in der Wissenschaft allgemein, aber auch im IPCC kein Konsens darüber herrscht, wie man Konsens herstellt. So, also auch da gibt es keinen Konsens. Und das macht es natürlich dann schwierig, ne? Also weil man sagt, wir sind maßgebend, wir haben eine Autorität durch unseren Konsens, aber haben keinen Konsens darüber, wie wir ihn herstellen. Das ist schon eine schwierige Position. Und ich meine aber an sich aber eine sehr natürliche. Wir wissen auch, dass in der Wissenschaft Konsens über die Zeit nicht stabil ist. Also Wissenschaftstheorien ändern sich. Dinge, die mal Konsens waren, können widerlegt werden. Ne? Mhm. So, also es ist immer drin. Und ich fand es dann sehr schön, die machen wirklich so einen Ausflug über, wann ist es eigentlich angemessen, Konsens anzustreben oder Konsens herzustellen, wann ist es angemessen, das zu tun und wann ist es politisch relevant, das zu machen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Also wann ist es wissenschaftlich gesehen angebracht, wann ist es aber politisch wichtig. Und das politisch hast du jetzt natürlich so klassisch nicht in der Wissenschaftstheorie, sondern da geht es eben schon wieder konkret darum, dass wir in einem Themenbereich sind, der politisch relevant ist. Genau, also da gehen sie so durch. Ich will da jetzt gar nicht total ins Detail einsteigen, aber ich finde es sehr interessant, dass sie noch angeben, dass es ja verschiedene Arten von Konsens-Statements gibt im IPCC. Also die Summary for Policymakers sind ja ein Konsens aus Wissenschaft und Politik. Mhm. Die normalen Kapitel sind ein Konsens innerhalb der Fachgruppe oder der Kapitelgruppe des IPCCs. Das sind ja schon unterschiedliche Arten. Und diese Diversität von Konsens ist ja schon eine Art, sich dieser Vielfalt zu nähern. Ne? Und sie unterscheiden ganz klar zwischen diesem Konsens als Produkt, ne, als das, was rauskommt. Dann ist es dieser kleinste gemeinsame Nenner, der rauskommt. Oder Konsens als Prozess, also wo man eben gemeinsam die Dinge verhandelt, wie man sie jetzt interpretiert, aber dann die Vielfalt trotzdem darstellt. Mhm. Und das IPCC schwankt da so. Ja, was noch interessant ist, und das ist bei diesem Konsensfinden ganz wichtig, ist, dass wir ja dank der Erweiterung des Begriffs Klimaforschung immer mehr in diesen Bereich eine Working Group 2 und 3 reinkommen, ne? Also wo es eher um soziale Konsequenzen und um finanzielle Konsequenzen, also eher weg von den Naturwissenschaften geht. Und dass dort ja häufiger die Expertenmeinungen herangezogen werden, ne? Also mhm. gibt's häufiger mal so, das haben Experten so entschieden, dass das jetzt eher das Wahrscheinlichere ist und nicht wie in Working Group 1 über naturwissenschaftliche oder Analysen von Papern, die zustimmen oder so. Und dann wird's natürlich noch mal interessanter, wie man da jetzt Konsens zwischen ExpertInnen herstellt. Weil, naja, also wenn du so eine zufällige Gruppe von ExpertInnen nimmst, die gleichermaßen qualifiziert sind, kommen die am Ende aber auch vielleicht zu unterschiedlichen Bewertungen.
Die Möglichkeit besteht, ja.
Ja, und dann wird's natürlich noch mehr interessant. Und hier sagen sie, es ist eine Möglichkeit, dass eben im IPCC jetzt mehr darauf Wert gelegt wird, genau diese Unterschiedlichkeit der ExpertInnen-Meinung auch zu zeigen. Mhm. Und auch Minderheitenmeinungen durchaus zu zeigen oder darzustellen, wo ich so dachte, schwierig. Aber gleichzeitig ist natürlich das Nicht-Erwähnen auch eine Kontroverse. Ne? Also ob du sie jetzt darstellst oder nicht darstellst, das kann von jedweder Gruppe gleichermaßen angegangen werden. Ja, aber ich finde, das Kapitel schließt so damit, mit der Frage, brauchen wir das überhaupt? Oder ist es nicht eher so, dass ExpertInnen-Meinungen in der Vielfalt zuzulassen, Minderheitenmeinungen darzustellen, gar nicht das IPCC in der Autorität schwächt, sondern eher stärkt und vielleicht auch Szenarien hervorbringt und sichtbar macht, die für politische Entscheidungstragende relevant sein können. Ich finde es kontrovers. Ich glaube nicht, dass wir da einen Konsens finden, aber ich fand das sehr spannend, weil ich habe mich damit noch gar nicht so beschäftigt, auch wissenschaftstheoretisch noch nicht so sehr mit beschäftigt. Habe ich dann aber jetzt mal gemacht.
Ja, ist ja schon. Ja, wie gesagt, ja, Konsens in der Wissenschaft, das ist
schwierig.
Da kann man, ja, kann man
Bücher.
Ja, mehr.
Drüber schreiben.
Es sind Bücher drüber geschrieben worden. Mehrere, ja. Vermutlich sogar.
Ja.
Mehr als mehrere. Wir beschäftigen uns jetzt in dem nächsten Kapitel, dass wir uns anschauen, ein bisschen mehr mit der politischen Relevanz oder politischer Neutralität. Und vielleicht sage ich das einmal, weil wir das in den vergangenen Folgen immer wieder mal gesagt haben. Ich sage immer, Politik eigentlich, wenn wir jetzt heute schon so ontologisch und wissenschaftstheoretisch sind, dann sollte man eigentlich sagen, wenn ich Politik sage oder wenn wir in der Vergangenheit Politik gesagt haben, haben wir meistens nicht die Politik gemeint, sondern einen Teil der Politik, die sich Policy nennt. Weil ja, so ein bisschen Politikwissenschaft auch noch mit reinzubringen. Wir sind Experten für alles. Also wir können ja alles erklären. Wir haben schon die Ontologie erklärt und die Epistemiologie. Jetzt machen wir noch Politikwissenschaft, aber ja, ich habe keine Ahnung von Politikwissenschaft, aber das gehört zu den wenigen Dingen, die ich weiß, dass man in der Politikwissenschaft zwischen drei Dimensionen, drei Bereichen von Politik unterscheidet, nämlich einerseits den politischen Prozessen. Das ist das, was tatsächlich dann Politik ist, den politischen Strukturen, das nennt man Polity, und den politischen Inhalten, das nennt man Policy. Und wenn wir jetzt da immer von Politik sprechen, dann meinen wir meistens Policy und nicht die Politik als Ganzes. Das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, damit es gesagt ist, bevor sich wer beschwert, weil so eins der Mantren des IPCCs hier lautet, dass, ich sage es auf Englisch, dass der IPCC oder die Berichte des IPCC Policy relevant sind, aber nicht Policy neutral und niemals Policy prescriptive. Also,
ja.
Also die Politik, also das, was das IPCC macht, ist relevant für die Politik, aber neutral politisch und nicht politisch vorschreibend. Das ist so, quasi so das Mantra, die Vorgabe des IPCC. Ist natürlich schwierig in dem Fall, weil das IPCC per Definition sowohl wissenschaftlich als auch politisch ist. Ja, also da sind sowohl die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen involviert als auch die Politik. Ja, das haben wir in unserer allerersten oder aller zweiten Folge erklärt, dass da auch die Politik bei den Abfassungen ein bisschen was mitreden kann. Die Politik beauftragt das Ganze auch. Also das IPCC steht per Definition so dazwischen, zwischen einer reinen wissenschaftlichen Organisation, einer reinen politischen Organisation. Und drum muss es halt da ja irgendwo einen Weg zwischendurch finden oder muss halt ja Kontroversen und Konsens irgendwie in Einklang bringen zwischen diesen den Welten, weil sonst ist es ja so, oft wenn die Wissenschaft, und jetzt meine ich jetzt wie unter Anführungszeichen die Wissenschaft, etwas zu sagen hat, dann findet sie oft was raus und sagt es halt dann der Politik. Da steht dann die Wissenschaft da und sagt, ja, wir haben rausgefunden das und die Politik soll sich das anhören und entsprechend handeln. IPCC ist eben nicht die Wissenschaft, die zu der Politik redet, sondern eben so ein hybrides Dingens, wo die Wissenschaft mit der Politik in gewissem Sinn gemeinsam was macht. Und das macht natürlich schwierig in diesem ganzen Spannungsfeld von wir wollen relevant sein, aber neutral sein und nichts vorschreiben. Das ist halt dann schwierig aufgrund der Natur des IPCC. Und mit diesem Spannungsfeld beschäftigt sich das Kapitel Nummer 21, war es glaube ich, und hat ein paar sehr interessante historische Informationen für mich, weil wir haben jetzt hier unseren 6. Sachstandsbericht durchbesprochen und all die 3 Arbeitsgruppen und die Summary for Policymakers und den Synthese-Report und sowas, aber das war von Anfang an gar nicht da, nicht alles.
Nee.
Im 2. Sachstandsbericht, da hat man eben genau solche neuen Methoden eingeführt, um dieses Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft ein bisschen ja abzuschwächen, aufzulösen, zu ja einen Weg da durchzufinden. Zum Beispiel hat man eben das Summary for Policymakers eingeführt. Also genau der Teil, wo eben nicht nur die Wissenschaft redet, sondern wo die Wissenschaft gemeinsam mit der Politik sich abstimmt. Weil es ist ja Summary for Policymakers, das ist die Zusammenfassung der Berichte, wo auch die Politik mitreden darf, was drinsteht. Nicht nur, um zu sagen, ja, das gehört weg, ja, weil so funktioniert es auch nicht. Die Wissenschaft hat schon das letzte Wort, aber die Politik kann sagen, ja, wir hätten gern, dass der Punkt, der gehört schon noch angesprochen oder irgendwie da ist zu viel Fokus auf dem und weniger, wir wollen mehr über das in der drin haben oder das versteht kein Mensch, schreibt es so, dass man es versteht, ja, also das hat durchaus auch Vorteile, wenn da Leute mitreden, die nicht aus der Wissenschaft kommen. Also haben wir alles in Folge 2 besprochen. Also das wurde eingeführt und der Synthese-Report, der ist auch eingeführt worden im 2. Berichtszyklus, eben genau um diese politikrelevante Synthese der 3 Berichte zusammenzufassen. Sie schreiben hier, es soll als eine Firewall wirken zwischen den eher wissenschaftlichen Kapiteln der einzelnen 3 großen Teile und den mehr ja politikorientierten Summary for Policymakers. Und so dazwischen, so als Trennung, als Synthese, steht eben der Synthese-Report.
Ja, also das, und der ist dann einfach, also einfach, der ist dann entstanden aus einem bestimmten Bedürfnis heraus. Ne? Also das, ich finde das auch immer sehr interessant. Also es ist ja nicht so, als würde das IPCC starr bleiben, ne? Sondern die Dinge verändern sich.
Genau. Und jetzt schauen wir jetzt noch ein Ding an, das sehr interessant ist, über das wir in den frühen Folgen sehr oft gesprochen haben, nämlich die Burning Embers.
Oh ja.
Das war diese Art von grafischer Darstellung von Risiken durch die Klimakrise. Wie erkläre ich das jetzt auf die Schnelle, wie das dargestellt wird? Also es gibt Reasons for Concern. Das waren so die Dinge, um die man sich Sorgen machen muss. Zum Beispiel Tourismus, ja, das ist das blödeste Beispiel von allen, aber es ist mir gerade nichts anderes eingefallen. Also wie sind die Auswirkungen der Klimakrise auf den Tourismus? Und dann kann man das eben alles modellieren und so weiter und kann dann halt sagen, okay, ja, ab der Temperatur ist es ein bisschen schlimm, ab der Temperatur ist es ein bisschen mehr schlimm, ab der Temperatur ist es echt schlimm, das Risiko. Und das kann man halt dann entsprechend, ja, man kann dann einen Graph malen oder man kann eben so ein Diagramm wählen, wo du halt dann ja im Prinzip so eine aufrecht stehendes Rechteck, also man will irgendwie so eine Kerze oder Zündholz, wenn man will, in dem Bild bleiben. Und das ist halt dann eingefärbt, je nach Temperatur. Also unten auf diesem Diagramm ist halt keine globale Erwärmung, dann 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad und das ganze Ding ist halt irgendwie eingefärbt. In der ursprünglichen Version, die für den 3. Sachstandsbericht entwickelt worden ist, von gelb zu rot. Ja, darum heißt es auch Burning Embers, weil es halt auch schon wie so ein Streichhölzchen, das da vor sich hinbrennt. Ja, und du siehst halt, da wo es rot ist, da ist das Risiko groß, da wo es gelb ist, ist das Risiko eher klein. Und je nachdem, wenn ich jetzt hier so ein Burning Ember habe, das komplett rot ist oder überwiegend rot ist, dann kann ich mir schon denken, okay, ja, das ist schon kritisch, weil da ist das Risiko eigentlich schon bei niedrigen Temperaturen groß. Wenn ich so ein Burning Ember habe, das vorwiegend gelb ist oder überhaupt weiß ist vielleicht sogar, dann weiß ich, okay, da kann die Temperatur sehr hoch werden, die globale Temperatur sehr weit ansteigen und das Risiko bleibt trotzdem gering. Also das ist so, jetzt vereinfacht gesagt, wie diese Burning Embers funktionieren. Wir haben in den vergangenen Folgen sehr oft über diese Diagramme gesprochen, die tauchen überall auf in den Zusammenfassungen der einzelnen Kapiteln, in der Summary for Policymakers. Wir haben es, soweit ich mich erinnere, als sehr schöne und eingängige Darstellung von wissenschaftlichen Daten empfunden. Mhm. Aber das war nicht immer so. Da gab es sehr viel Streit um diese Burning Embers. Weil, damit du sowas machen kannst, ja, musst du zuerst einmal ja irgendwie eine Idee entwickeln, ab wann ist es denn schlimm Ja, warten jetzt, um meinem blöden Beispiel zu bleiben, ab wie viel Grad ist es schlimm für den Tourismus und was heißt überhaupt schlimm für den Tourismus? Ja, also du musst hier den sogenannten Dangerous Anthropogenic Interference bestimmen, also den Level der gefährlichen menschlichen Einwirkung. Oder
Ein Level der gefährlichen menschlichen Einwirkung.
Beziehungsweise, okay. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier Anthropogenic Interference übersetzt. Meint man jetzt die
Einflussnahme?
Einflussnahme auf den Menschen oder das, was der Mensch beeinflusst, wann der Einfluss des Menschen gefährlich wird. Ist egal, auf jeden Fall ist es was, so oder so, ist es nicht trivial, das zu bestimmen. Ja, das waren einerseits, waren es halt tatsächlich wissenschaftliche Grundlagen, aber andererseits hat es natürlich auch ästhetische Urteile, wie färbe ich das ein? Weil die Farben zum Beispiel haben sich auch geändert. Die ursprünglichen Burning Embers, die waren halt wirklich gelb zu rot. Und wenn du dir da anschaust, ich verlinke den Artikel, der ist von Greenpeace, weiß jetzt nicht, wie neutral der ist, aber die Daten, man kann sich, da sind irgendwie verschiedenste Burning Embers abgebildet und die Abbildungen sind original aus dem Bericht, also das reicht schon. Dann sieht man halt, dass dann für den nächsten Sachstandsbericht, das ist der 5er, glaube ich, den ich jetzt hier gerade sehe, da hat man schon ein bisschen lila noch mit eingefügt, dann hat man es noch ein bisschen verändert. Also man hat die durchaus immer neue ästhetische Darstellungsoptionen getroffen. Aktuellen Sachstandsbericht, dann haben wir noch so die Linien noch dazu gehabt, wo der aktuelle Erwärmung schon ist. Wir haben so Punkte noch dabei gehabt, die uns gezeigt haben, wie sicher die Einschätzung ist. Also man hat es immer wieder verändert und das sind eben wissenschaftliche Entscheidungen, aber eben auch, ja, wenn man so will, moralische, ästhetische, epistemische Entscheidungen. Wieder, kann man das so machen? Soll man das so machen? Und da gab es natürlich dann, gab Streit. Also es hat zum Beispiel schreiben Sie hier in diesem Kapitel, dass ein Reviewer, der von der amerikanischen Regierung kam, hat gesagt, allein der Gedanke, dass man schon genug wissenschaftliche Evidenz hat, um das so darzustellen, ist schon nicht mehr Policy neutral, sondern das ist eigentlich schon policy prescriptive. Da schreibt das IPCC schon vor.
Okay, weil sie sagt,
wir haben ausreichend viel Wissen, um zu sagen, ab da wird's gefährlich.
Ja.
Das hat dieser eine amerikanische Vertreter eben schon als, policy prescriptive, also als vorschreibend interpretiert. Andere haben wieder gesagt, das ist viel zu konservativ. Also das ist viel zu wenig eindeutig, viel zu wenig klar, wann es jetzt wirklich gefährlich wird, zu sagen. Also das ist eben genau das Problem, wenn du halt Politik und Wissenschaft vermischt oder vermischen musst in dem Fall, dass die Menschen unterschiedliche Auffassungen davon haben, was ist jetzt Politik, was ist noch Wissenschaft, was ist Interpretation, und da muss man halt irgendwie durch, vor allem, weil das ja von politischer Gemeinschaft von Land zu Land unterschiedlich ist. Ja, sie schreiben auch hier, dass USA und Deutschland sehr unterschiedliche Ideen darüber haben, wo die Wissenschaft anfängt und wo die Wissenschaft aufhört und die Politik anfängt.
Ja, aber ich meine, das ist halt wirklich eine Problematik, die jetzt immer größer wird, ne?
Ja. Genau. Also ich bringe noch ein Beispiel dafür, das aktuell ist, das nach dem 5. Sachstandsbericht entstanden ist. Da geht's um diese ganzen negativen Emissionen. Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Mhm. Also diese Carbon Capture and Storage, BECCS und CCS und Carbon Capture Uses. Also alles das, wo man irgendwie CO2 irgendwo einfängt, wegspeichert, Bioenergie oder irgendwie sowas draus macht und so weiter. Also all das. Und das spielt ja eine wichtige Rolle im 6. Sachstandsbericht. Also bei all den Wegen, die modelliert worden sind für die Zukunft, wo wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten, da spielen diese Carbon Capture and Storage Technologien eine sehr wichtige Rolle. Also ohne die in den Modellen, die das IPCC präsentiert hat, es gibt fast kein Modell, wo wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, wo wir ohne so eine CO2-Speichertechnologie auskommen. Und auch da sagen sie, das ist durchaus schon an der kritischen Grenze von politisch neutral zu politisch vorschreibend, weil einerseits argumentieren sie, bringen da in diesem Kapitel auch Argumente von beiden Seiten. Einerseits sagen sie, okay, wenn wir das jetzt weglassen, wir haben eigentlich fast keinen anderen Weg mehr, mit der Welt, so wie sie ist, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und wenn man das jetzt einfügt und sagt, dann macht man der Politik quasi ein Angebot, man sagt, Politik, es ist noch was möglich, ihr müsst halt diese komische Technologie entwickeln, die wir noch nicht haben und die im großen Maßstab noch nicht funktioniert. Aber wenn die da wäre, dann ginge es noch. Ja, das argumentieren die einen, dass man eben sowas, auch wenn es spekulative Technologie ist, man kann sie in die Modelle reintun, um der Politik zu sagen, es geht noch. Ja, andererseits, das sagen halt die anderen, die da nicht dieser Meinung sind, das verengt die Möglichkeiten, weil dann scheint so, als ging's nur noch damit. gar nicht anders.
Also habe ich das gar nicht wahrgenommen.
Ja, ich auch nicht, aber das macht durchaus Sinn. Also diese Kontroverse gab es auf jeden Fall und sie kommen natürlich da auch zu keinem abschließenden Urteil. Sie sagen dann, was würde das fürs IPCC bedeuten, zum Beispiel, wenn man jetzt reinschreiben würde, wenn wir wirklich unsere Welt vernünftig dekarbonisieren wollen, dann müssen wir halt die vorherrschende wirtschaftliche, das wirtschaftliche System ändern. Wir müssen das politische System ändern. Ja, so, das wäre ja auch eine Möglichkeit, das zu machen. Und was wäre, würde das für das IPCC bedeuten, wenn das IPCC das jetzt im Bericht drinstehen hat? Und ihr sagt irgendwie hier, mit dem Wirtschaftssystem, mit dem politischen System geht's nicht. Wir bräuchten ein anderes. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt, kann man auch sagen, das ist nicht politisch neutral, wenn sowas drinstehen würde.
Ja, das stimmt wohl.
Und als Fazit schreiben sie hier, vielleicht wäre es gut, anstatt einfach jetzt nur Relevanz für die Politik und die Policymakers zu suchen oder zu schaffen, vielleicht sollte das IPCC sich so quasi ein anderes Mantra suchen, nämlich den Lösungsraum so groß wie möglich zu machen.
Das heißt, also, da wären wir wieder bei dem Konsens aufbrechen und Diversität mehr reinbringen,
genau.
Sowas in der Art.
Genau, also wirklich halt irgendwie viel mehr Szenarien betrachten, viel mehr Wege zu betrachten und eben nicht zu sagen, okay, wir schreiben jetzt das rein, weil das ist für die Politik relevant, sondern wir schreiben einfach alles rein, was möglich ist und wir schauen uns alles an, was möglich ist, unabhängig davon, ob es für die Politik jetzt relevant ist oder nicht oder ob es die Politik als relevant empfindet oder nicht. Das sagen sie, könnte vielleicht was für die Zukunft sein oder auch nicht.
Ach, das finde ich super. Das ist auch eine schöne Überleitung zu dem Kapitel, das ich jetzt noch habe.
Ja, du hast das die Struktur zusammengestellt.
Ich habe aber nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber hey, ich freue mich über jede Brücke. Wir reden darüber, wie das IPCC künftig aussehen soll oder wie es künftig arbeiten soll. Das Kapitel heißt Reimagining the IPCC. Ein Vorschlag steht dahinter. A Proposal. Und beschäftigt sich tatsächlich damit, dass sich ja Dinge beim IPCC ändern, die Rolle sich irgendwie ändert, dass sich das schon immer verändert hat und wie das künftig vielleicht fürs IPCC weitergehen kann, wenn es denn weitergeht. So. Mhm. Die unterscheiden da grundsätzlich so drei Dinge der Wissensproduktion, die das IPCC oder generell solche Einrichtungen machen. Da geht es um Koproduktion. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Also das Wissen nicht nur von ExpertInnen in dem einen Fachgebiet gemacht wird, sondern diverses Wissen einbezogen wird, Menschen einbezogen werden. Und wenn man das ja macht und damit arbeitet, dann hat man so drei Hauptdinge, die passieren. Also zum einen entsteht ja eine neue Art von Wissen, dadurch, dass man es eben nicht mehr nur so an einer Stelle der Wissenschaft so vor sich hin bastelt, sondern man macht es ja gemeinsam und das tut das IPCC. Zweitens entsteht ja sowas wie eine Art Wissensinstitution. Das IPCC ist eine Wissensinstitution, die solches Wissen schafft. Mhm. Und es entsteht eine neue Form, wie wir global mit Politik zentriert auf solche globalen Probleme reagieren. So, also das haben wir ja vorher nicht gemacht, das IPCC ist ja schon sehr das Modell, wie reagieren wir denn global auf globale Probleme? Mhm. Und das, ist eine Herausforderung und sie versuchen jetzt rauszufinden, sie versuchen zu theoretisieren, wie könnte man dann das jetzt in Zukunft gestalten, wo wir gesehen haben, es gibt Probleme, es gibt aber auch Erfolgskonzepte. Ich meine, klar, dass das IPCC zentrale Rolle gespielt hat damit, dass die Klimakrise jetzt als Klimakrise anerkannt wird, ist unbenommen, ne? Und dass da die wissenschaftliche Basis da ist. Aber man sollte sich jetzt halt schon die Frage stellen, okay, wer soll denn jetzt künftig, wo es eher in die Bereiche geht, die nicht mehr rein naturwissenschaftlich sind, wer soll denn da mitreden, wenn es zum Beispiel darum geht, wie kommen wir denn jetzt von der fossilen Energie weg? Wie dekarbonisieren wir denn die Energieproduktion? Und wer soll mitmachen?
Ich hätte eine lange Liste von Leuten, wo ich gern hätte, dass sie nicht mitreden.
Nicht mitreden. Aber da bin ich ziemlich dabei. Aber da ist die Frage, wenn wir die ausschließen.
Ja, das ist auch nicht so, ne, auch nicht nett.
Dann kommen wir auch nicht hin. Ja. Und ich fand die Frage, die sich stellen, soll das IPCC da eigentlich überhaupt was zu beitragen? Also da zu helfen oder nicht? Also da steht wirklich drin, or not. So, und ich dachte so, wow, okay. Aber ist ja auch wirklich die Frage, ist es die Aufgabe des IPCC im Moment noch nicht, also wirklich mitzuentscheiden, wer jetzt da was am Ende tut und das ist im Moment nicht vorgesehen, aber sollte es vielleicht künftig so sein, ne? Also, da muss sich natürlich was verändern. Da muss sich natürlich auch im IPCC verändern, wer ist jetzt denn da mit dabei und sollte die Entscheidungen treffen oder da Input geben und mit diskutieren in dieser Koproduktion. Und wie organisieren wir das? Da muss das IPCC neu denken. Und das war jetzt so eine Art Vorschlag, den sie dort machen. Wie kann das IPCC sich künftig von der, von den Fakten Machenden, die sie Schaffenden, die sie sind, also die sich damit beschäftigen, was ist Fakt, Konsens finden, die Sachen rauslegen, was sind unsere möglichen Wege, weg und da eher hin zu, einer anderen Rolle. Sie haben es an einer Stelle, da musste ich ein bisschen lachen, haben sie es Influencer genannt.
Gut, ja,
IPCC als Influencer.
Stelle ich mir lustig vor. Aber ja, es ist klar, was gemeint ist und was nicht gemeint ist. Aber ich mir jetzt vorstelle, die ganzen hier ihren eigenen Instagram- und TikTok-Kanälen. Wird man überlegen müssen. Das ist jetzt, IPCC ist jetzt irgendwie Wissenschaft und nicht Wissenschaftskommunikation. Aber ja, ist die Frage, ob sich das irgendwann mal vermischt oder wie es dann. Gibt jetzt irgendwann, das ist eigentlich eine Forschung, das ist ein Forschungsgebiet für dich, hat mit dem Thema nichts zu tun, wird es irgendwann ein wissenschaftliches Journal auf TikTok geben? Also Publikation, peer-reviewed, wissenschaftlich auf TikTok. Erforscht das doch mal, ob das geht.
Du kannst einfach machen.
Ja, viel Spaß.
Dann gucke ich mal, ob es geht.
Ich reiche gern was ein.
Okay, 10 Minuten TikToks peer-reviewen. Naja, aber es gibt ja schon Video-Journals, also von daher vielleicht.
Gut,
vielleicht
aber den IPCC-Bericht wird vermutlich nicht auf TikTok veröffentlicht werden in Zukunft.
Nee, ich glaub jedenfalls nicht als Erstveröffentlichung. Ja, also das war so die Diskussion, die sie hier so anführen, ne? Also wie kann jetzt das IPCC die Rolle verändern? Und sie sagen auch, es muss sich ein bisschen was verändern, weil die Rolle, die das IPCC jetzt hat, eine ist, wo sie selbst schon Influencer sind. Hm. Ich finde das Wort da in dem Kontext sehr interessant. Zum Beispiel, weil sie mit der Art, wie sie Wissenschaft machen, und wissenschaftspolitisch arbeiten, ja wirklich ein Rollenmodell waren, zum Beispiel für so Sachen wie die Biodiversitätskrise. Mhm. Ne? Also auch das ist ja angelehnt an die Kommunikation und die Wissensfindung des IPCCs, das in der Biodiversity Community, also in der Biodiversitätsforschung, auch so eine Wissensschaffung passiert ist und auch so ein Framing, wir haben eine Biodiversitätskrise entstanden ist.
Ja.
Das Gleiche gilt für die die WHO, ne? Also die ja auch dann sagt, es gibt hier eine Global Health Crisis. So. Und das ist zum einen, wie wird dieses Wissen generiert? Und das durchaus lehnt sich an oder guckt, was tut das IPCC, dann tun wir das auch. Und ich fand das interessant, dass Sie sagten, dass das am Ende diese Art der Kommunikation oder des Wissenschaftens ultimately backfired.
Oh je.
Okay. Und zwar aus dem Grund, dass sie sagen, es dreht sich halt eben alles darum, hier ist die Krise.
Ja.
Und das IPCC und auch dann die anderen Organisationen aber nicht ganz konkret etwas dazu beitragen, wie adressieren wir die denn jetzt? Also nicht das Wissen darüber, wie könnte man sie adressieren, sondern wie schafft es vielleicht so eine Organisation wie das IPCC, das auch zu fördern, lokal umzusetzen und durchzuführen, also wirklich einen Beitrag zur Lösung des Problems zu leisten, nicht nur zur Faktenbasis schaffen, Vorschläge machen, sondern einen Beitrag zu leisten.
Ja, das ist wieder das, was ich vorhin gerade besprochen habe, dann bist du halt schon wieder mitten in der Politik drinnen, dann sagt das IPCC nicht nur, das ist der Stand der Dinge, sondern ja, hier, das ist der Stand der Dinge, geht alle auf die Straße. Also ich gebe eh genug Argumente, das zu sagen, aber ja, es wäre halt eine andere Art von Institution, die sowas macht.
Genau, für mich ist das auch so ein, ist das denn dann wirklich, also ist das die Aufgabe des IPCCs? Wollen wir, dass es die Aufgabe des IPCCs wird? Oder sagen wir, das ist eigentlich eine Aufgabe für andere?
Das IPCC braucht einen militanten Arm.
So ein Flügel.
Genau, ja.
Okay, ja, also es ist natürlich klar, wenn man dieses Framing des IPCCs hat, dass hier ist eine Krise und so sieht sie aus, dass dann natürlich solche Sachen wie die COP schlägt fehl, da passiert nichts auf dieser Konferenz, die Ziele werden nicht erreicht, dass das sich anfühlt wie ein ganz, ganz großer Fehlschlag. Mhm. Ja? Gleichzeitig aber Graswurzelbewegungen, Bottom-up, soziale Bewegungen, von Fridays for Future über Libraries for Future, über Städte, Gemeinden, die gemeinsam Nachhaltigkeitsziele entwickeln, ne, über Länder oder Organisationen, die was tun, aber da sind und hier dieser Person, da steht das mir und ich Hoffnung geben.
Ja.
Ne, dass dort doch noch etwas passiert, aber ich finde das echt eine Aussage. Gives me hope that climate change will be tackled over the next few decades.
Ja, es ist schön, wenn man die doch hat.
Es ist schön, wenn man, genau, finde ich auch. Gleichzeitig denke ich mir so, weil, ja, das kann man ja so sehen, ist ja völlig in Ordnung, total legitim. Gleichzeitig basiert das natürlich darauf, dass das IPCC eine Arbeit gemacht hat bisher. Und das wird auch hier nicht widersprochen. Also das ist natürlich da und ich finde aber die Frage halt interessant, wollen wir jetzt das IPCC entsprechend umbauen? Also soll das jetzt tatsächlich das IPCC eher in die Richtung gehen, mitzudenken, wie ist die lokale Lösung, viel mehr lokal zu sein, was wir bisher zwar, ne, auf Länderebene hatten wir viele Artikel, aber nicht auf Kommunenebene natürlich.
Ja, da habe ich auch noch was dazu im letzten
Teil. Okay, da bin ich gespannt, ja. Da gehe ich da nicht weiter drauf ein, aber ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion, die da angeregt wird. Ja, das IPCC, so wie es bisher war, ist sehr, sehr wichtig, war sehr, sehr wichtig, sollte sich die Rolle künftig verändern, um mehr Teil der Lösung zu sein, als des Informierens über das Problem.
Ja.
Ich habe einen Kommentar nebendran geschrieben, du kennst mich, da steht dann, well, that's not its job. Das ist ja auch erstmal nicht seine Aufgabe gewesen, ne, aber vielleicht in der Zukunft. Und da ist vielleicht so ein bisschen so der Gedanke, wir wollen ja global denken, globales Wissen haben, wir wollen aber lokal auch handeln können, handlungsfähig sein. Und wie kann das IPCC da künftig mit dabei sein? Das wäre eine Neuentwicklung fürs IPCC.
Ja, mal gucken, ob das so passieren wird oder nicht. Ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch das Kapitel mit dem schönen Titel What has this book achieved?
Ja, schön.
Ja, also aus meiner Sicht erstmal 1:23 Rohaufnahme des Podcasts.
Bis jetzt?
Ja, für uns. Aber warte. Das hat die natürlich nicht, war nicht das, was die wissen wollten. Ja, sie haben jetzt dieses lange Buch geschrieben. Was hat das jetzt gebracht, dieses lange Buch zu schreiben? Aber sie stellen fest, dass der Ausgangspunkt für viele der Kapitel eben, ja, die Feststellung war, wie heterogen das IPCC ist. Ja, also gerade weil es so heterogen ist, gibt es halt so viel, was man kritisch betrachten muss, weil da eben Politik, wissenschaftliche Einrichtungen involviert sind, weil da politische Gemeinschaften drin sind, weil da ja politische Practitioners, es sind quasi
Praktiker,
es sind sehr, sehr viele Leute drinnen in dem Komplex IPCC und das macht's schwierig und drum kann man da kritisch hinschauen. Das IPCC ist eine, schreiben Sie hier, haben Sie jetzt festgestellt, in Ihrem Buch oder das Buch präsentiert das IPCC als komplexe epistemische, kulturelle, politische und menschliche Wissensinstitution, woraus folgt, dass der Impact, den diese Institution hat, weit über die organisatorischen Grenzen des IPCC hinausgeht.
Ja.
Das ist einfach nur nochmal eine Feststellung, es ist alles sehr kompliziert. Und Sie sagen auch, das IPCC ist eben kein neutraler Lautsprecher für die Stimme der Klimawissenschaft, sondern tatsächlich ein aktiver Teilnehmer bei der Produktion so einer Stimme. Also das IPCC ist nicht einfach nur da, sagt's uns und wir sagen es weiter, sondern das IPCC produziert einen Teil dessen, was die Stimme der Klimawissenschaft ist. Also das sind einfach nur jetzt irgendwie Zusammenfassungen dessen, was im ganzen Buch drin steht. Sie haben dann noch ein paar so Schlagwörter geprägt, unter denen sie das zusammengefasst haben, was das Buch geschafft hat. Also das eine Schlagwort ist das der Blackbox, das hatten wir schon am Anfang. Ja, das IPCC ist ein sehr komplexes Ding, bestehend aus vielen Akteuren und hat halt in den letzten Jahrzehnten sie schreiben hier sogar die most sophisticated machineries, also eine der am meisten komplexesten Maschinen der Wissensbeurteilung, der globalen Wissensbeurteilung, wo wirklich Tausende von ExpertInnen, Hunderte von Forschungsinstitutionen, Bürokraten, alle zusammenarbeiten für viele Jahre, um halt da so einen Bericht zu erstellen. Und dieses Buch hat jetzt halt mal quasi so diese Blackbox aufgemacht und mal reingeguckt, was da alles passiert und hat halt ein paar von den Machtasymmetrien sichtbar gemacht zwischen den Disziplinen, Naturwissenschaften und andere, zwischen den Epistemiologien, also zwischen der wissenschaftlichen Sicht auf die Welt und der nicht wissenschaftlichen Sicht auf die Welt, zwischen Menschen, die den Bericht schreiben, zwischen Regierungen, zwischen unterschiedlichen Regierungen, also haben gesehen bei den Diskussionen über die Wälder und das menschliche Leben. Also sie haben halt ja sehr viel von dem Räderwerk gezeigt, was in dieser Blackbox abgeht, und das macht die Sache schon mal ein bisschen weder besser noch schlechter, sondern ja besser verständlich. Was ich auch interessant war, Hast du den Begriff Swiss Army Knife Problem schon mal gehört?
Warte, das Schweizer Taschenmesser Problem?
Genau, ja.
Nein, aber soll ich spekulieren?
Ja, spekulier gerne mal, was das Schweizer Messerproblem ist.
Man hat jede Menge Werkzeug, um Dinge zu reparieren, aber hat keine Ahnung, welches man benutzen soll.
Fast. Also Sie definieren es hier, eben weil das IPCC, weil es so divers ist, ja, weil da so viele Leute involviert sind und auch so viele Menschen sich was erwarten vom IPCC. Ist ja so, was sich die Wissenschaft erwartet, was sich die Öffentlichkeit erwartet, sich was die Politik erwartet, sich was. Und weil das IPCC so komplex ist und so viele Menschen sich was erwarten, ja, deswegen gibt es sehr, sehr viele Erwartungen, was das IPCC machen soll und vor allem jetzt, wie das IPCC sich ändern soll. Das war jetzt, was du angesprochen hast. Also das IPCC sollte irgendwie eine Art von Veränderung erfahren. Aber ja, du kannst halt an allen Ecken und Enden irgendwas ausklappen. Und die Frage ist halt, ja, alle erwarten sich was Unterschiedliches. Und ja, die Lösung ist halt nicht sehr einfach. Sie sprechen das an als Lösung, was du schon erwähnt hast, ja. Die Frage ist, muss das IPCC in Zukunft wirklich dieses gewaltige Ding produzieren alle paar Jahre? Muss da wirklich alle paar Jahre diese 10.000 Seiten an globaler Klimawissenschaft, Berichterstattung, Beurteilung der Forschung erscheinen? Oder geht's auch anders? Kann man vielleicht irgendwie ja unterschiedliche Berichte, unterschiedliche Assessment Tools fit for particular purposes, schreiben sie, also wirklich so speziellere Sachen. Sie geben hier als Beispiel an, dass es auch nicht unbedingt das IPCC selbst machen muss, sondern dass da auch lokalere Institutionen involviert sein sollen. Also sie sagen als Beispiel, hat die Stadt New York, New York City Council, nicht New York City Council, New York hat das New York City Panel on Climate Change etabliert und da einen eigenen Bericht geschrieben. Österreich hat übrigens auch, es gibt nicht nur ein IPCC, es gibt ein APCC, es gibt ein Austrian Panel on Climate Change, und die haben tatsächlich 2014 den ersten österreichischen Sachstandsbericht Klimawandel veröffentlicht. Ich habe mal geschaut, hat nur schlanke 1096 Seiten und haben sich da wirklich sehr an die IPCC-Struktur gehalten. Also es gab diesen ersten Sachstandsbericht, es gab danach 4 Special Reports, einmal Gesundheit, Demografie, Klimawandel, einmal Tourismus und Klimawandel in Österreich, einmal Landnutzung und Klimawandel und jetzt vor kurzem erst im Herbst 2022, Landnutzung und Klimawandel ist noch gar nicht veröffentlicht, sehe ich gerade, der letzte war dann 2022 Herbst, Strukturen für ein klimafreundliches Leben, und der nächste komplette österreichische Sachstandsbericht, der zweite in dem Fall, der ist für 2025 geplant, da wird gerade gearbeitet, also im Wesentlichen, ohne mich da jetzt ein Detail eingelesen zu haben, wie das APCC arbeitet, ist es so eine Emulation des IPCC, aber halt auf nationaler österreichischer Ebene.
Also da ist wieder diese Beispielrolle, ne? Diese Vorreiterrolle und Orientierung. Ja.
Und die Frage ist halt, ist es ein Modell für die Zukunft, das eben nicht mehr das IPCC quasi für die ganze Welt zuständig ist, sondern kann man sich auch irgendwie thematisch, geografisch fokussieren und da jetzt eben dann sehr viel lokaler arbeiten. Und da muss man halt dann sehr viel mehr, noch mehr internationale Verbindungen, Kollaborationen machen. Und sie sagen auch, das hat auch schon stattgefunden. Da gibt es auch Beispiele. Ja. Es gab hier den IPCC, IPBES. Ich weiß gar nicht, was IPBES
ist. Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
Genau, ja, also die haben sich auch zusammengetan. Es gab da im Juni 2021 einen gemeinsamen Workshop und auch da ist dann ein neuer Bericht entstanden. Ja, im Zusammenhänge, Synergien und Trade-offs zwischen Biodiversität, Schutz und Klimawandel und so weiter. Also das ist auch etwas, was möglich ist, dass man sich eben da quasi nicht nur wie beim APCC geografisch ein bisschen fokussiert, sondern eben auch thematisch im mit diesem Biodiversitätskooperationsbericht, dass das vielleicht die Zukunft ist. Und sie sagen am Schluss, wenn man jetzt provokativ sein will, dann wollen sie oder will man vielleicht in Zukunft weniger übers IPCC und die ganzen alarmistischen, haben sie unter Anführungszeichen gesetzt, alarmistischen Einschätzungen hören, was nicht heißt, dass die Expertise nicht mehr notwendig ist oder nicht mehr gebraucht wird, aber das sollte nicht mehr und es sollte nicht erwartet werden, dass das die Hauptmotivation ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es sagen Sie jetzt hier, es ist jetzt Zeit, den Fokus zu verschieben, den Fokus, den Aufmerksamkeitsfokus in Richtung der Politik, der politischen Führungskräfte, der politischen Entscheidungsmacher zu verschieben. Ich zitiere jetzt nochmal, with all their contradictions and inconsistencies and request of them to assume the difficult choices that are needed rather than lean, even if rhetorically, on policy neutral global knowledge to instruct their path. Also anstatt jetzt sich vom IPCC aus darauf zu konzentrieren, das war das, was du vorhin gesagt hast, zu informieren, das ist die Lage, ganz politisch neutral, sollte man eben wirklich den Fokus drauf verschieben auf die, ja, diejenigen, die dann wirklich jetzt was handeln müssen, ja, am Ende. Also nicht mehr mehr Teil der Lösung sein, als über das Problem informieren, wie du gesagt hast. Und das ist auch einer der Schlusssätze dieses Buches. Da steht, Climate change is now much less a scientific problem than it is a political and cultural predicament. Also Klimawandel ist jetzt sehr viel weniger ein wissenschaftliches Problem als ein politisches und kulturelles Dilemma. Ja, wissenschaftlich, ja, ist die Sache ist klar, wir finden ständig was Neues raus, aber wissenschaftlich ist die Ausgangslage klar. Das Problem, das existiert, das Hauptproblem ist eben ein politisches, gesellschaftliches, kulturelles. Und da, sagen Sie, könnte vielleicht auch der Fokus des IPCC in Zukunft drauf liegen.
Ja, wir müssen tatsächlich ins Handeln kommen.
Ja.
Weg von der Schockstarre, dass diese Krise ist da und so sieht sie aus, hin zu, was können wir jetzt machen? Was machen wir jetzt? Und mit den Leuten, die etwas machen müssen, gemeinsam, ko-kreativ etwas schaffen.
Ja, ja, das war das, was ich noch zu sagen hatte zum letzten Kapitel.
Ich würd mal sagen, also wir haben natürlich, also ich in dem Fall, haben natürlich die Kapitel rausgesucht, die für uns jetzt so am spannendsten sind, im Sinne von zum Podcast passend und aus wissenschaftlicher Sicht passend. Das Buch hat übrigens aber noch viel mehr, ne? Also ich kann das echt empfehlen, da mal durchzublättern. Allein schon, wenn man auf die Abbildungen guckt. Ich weiß nicht, ob du mal über die Abbildung bist. Abbildung 3.1 ist eine schematische Darstellung, wie ein IPCC-Report erstellt wird, ne? Also so ein Ablaufdiagramm. Und das ist richtig schön. Da kann man nochmal genau sehen, welche Schritte passieren eigentlich, ne? Von wir machen jetzt einen neuen Bericht bis hin zum fertigen Produkt. Oder Abbildung 4.3, das Layout eines Lead-Author-Meetings.
Okay.
Ich dachte, die meinen mit Layout, also wer trifft sich denn jetzt da und wer spricht da mit wem und so.
Nee, Layout. Wo der Kaffeetisch steht oder was?
Ja, genau, Layout, also das räumliche Layout. Also das ist super interessant, also das mal zu sehen. Also das Spektrum, das in dem Buch abgedeckt wird, ist total divers und interessant. Da kann ich empfehlen, auch mal einfach Abbildungen durch oder die Tabellen durchgehen. Also gab irgendwie eine Tabelle mit wirklich nochmal allen Berichten, die so aufgelistet wurden. Klasse, perfekt für so eine Übersicht. Gibt auch eine Box, ist übrigens sehr wie im IPCC, ja, ne? Also es gibt auch eine Box. The Tasks of Chapter Scientists. Okay. Du erinnerst
ja,
dich,
dass wir darüber auch
gesprochen haben. Auf Seite 77. Also da steckt ganz viel drin, was über das hinausgeht, was wir jetzt erzählt haben. Und ganz viel, was ähnlich ist im IPCC. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es sehr schmerzhaft ausgefallen. Herauskopieren ging nur mit Zeilenumbruch und manchmal ohne Leerzeichen.
Ja,
das war
stimmt, wie
beim IPCC. Ja. Das war so ein Backflash.
Weiß nicht. Vielleicht ist das ein allgemeines, ich kenne mich ja nicht aus, das weißt du. Vielleicht ist es ein allgemeines Problem von, wenn man aus PDFs kopieren
will. Nein.
Nicht? Okay. Ich habe das immer,
wenn ich
aus
PDFs formatieren, dass das nicht passiert. Also,
okay.
Ich weiß es nicht, aber also es war sehr, es ist einiges, was sich sehr IPCC anfühlte, mit Tabellen, Abbildungen, Boxen und diesem Kopieren und einiges, was einfach inhaltlich richtig praktisch ist. Also kann ich empfehlen, scrollt da gerne mal durch, es ist frei verfügbar, das Buch, können alle reingucken und sich mit beschäftigen.
Ja, mach das.
Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute.
Ja.
Es bleibt mir wieder nur der Teil zu sagen, dass wir uns über Feedback sehr, sehr freuen. Wir haben uns auch über das Feedback zum Feedback gefreut vom letzten Mal, wo wir ja eine Frage von einer Zuhörerin beantwortet haben. Da kam dann nochmal ein Dankeschön. Das freut uns natürlich sehr. Also schreibt uns gerne an podcast@dasklima.fm. Ihr merkt, jetzt kommen langsam Antworten, die wir liefern. Ihr könnt natürlich die Shownotes, die ihr jetzt zu dieser Folge findet, auf dasklima.fm anschauen und auch da direkt einen Kommentar da lassen, wenn ihr direkt was zur Folge sagen möchtet. Wir freuen uns immer noch über die positiven Bewertungen. Ich gucke da ab und an mal rein auf den diversen Podcast-Plattformen, auf denen man uns abonnieren und kommentieren kann. Und ansonsten freuen wir uns, dass wir mittlerweile so ein diverses Themenspektrum haben und mal wieder zurückgekommen sind zum IPCC. Genau, ich glaube, das war alles, was heute zur Folge noch zu sagen ist.
Genau, und in 2 Wochen werden wir was anderes Interessantes gefunden haben, was in Sachen Klima passiert ist oder was wir euch erzählen wollen. Da gibt es jede Menge davon. Und ja, ich weiß noch nicht was, du weißt vermutlich auch noch nicht was.
Nein.
Dann lassen wir uns beide vom jeweils anderen überraschen, und zwar in 2 Wochen. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss.
Nächste Woche wieder was über Pilze.
Na, Pilze? Ja, hat mir nicht schon wieder geht. Machst du jetzt je alle zwei
Pilz-Podcast, Folgen machst du ja. Ich lasse es jetzt langsam so über so transformieren in einen Pilz-Podcast.
Ah, okay, warte, Pilz-Podcast. Ich finde, also du kannst das schon machen, aber das ist natürlich, also das ist eine Veränderung unserer Rolle.
Ja.
Ist Reimagining das Klima der Podcast.
Genau. Ja, es wird dann hier, wir machen eine Pilz-Kommunikation. Wir alle machen Klimakommunikation, wir müssen damit unsere Nische finden,
Pilzkommunikation. Es gibt doch bestimmt schon einen Podcast zu Pilzen, oder?
100%, die wird es geben. Wir müssen dann irgendwie.
Ja, ich denke auch.
Pilzinfluencer.
Pilzfluencer. Eieiei. Oh.
Ah. Ja, es gibt den Pilz-Podcast. Der heißt sogar Pilz-Podcast, sehr unoriginell. Wir müssen unsere.
Das sagst du, wo wir uns das Klima nennen.
Ja, ja? Aber das Klima, wir sind nicht der Klima-Podcast, wir sind das Klima. Wir wären auch beim Pilz-Podcast, wären wir der Pilz oder die Pilze, ja? Und nicht einfach nur irgendein Pilz-Podcast.
Du willst uns die Pilz nennen, ja?
Genau, ja. Brauchen wir noch 2. Die Pilzköpfe.
Ab wie vielen Pilzen ist es denn ein Haufen?
Ich habe keine Ahnung. Aber schau mal, der Podcast, der Pilz-Podcast ist noch aktiv. Ja,
vielleicht können wir April ja mal eine Crossover-Folge machen.
Morcheln machen munter. Prächtige Phantommorcheln. Im Eldorado der Winzerpilze.
Es ist doch mega spannend. Ich glaube, ich muss mal meinen Pilz-Podcast reinhören.
Gesünder als eine Chipspackung. Im Wald regiert der Hallimarsch. Ein Pilz sie zu knechten.
Ein Pilz sie zu knechten.
Das war der Untertitel. Ja, ne? Guck, ne? Schau, man lernt nie aus, was es alles gibt.
Gefällt mir.
Ist auch auf Instagram. @Pilz-Podcast.
Wie siehst du, wir sind nicht auf Instagram.
Ja, wie auch immer. Mal schauen. Ich habe schon, wenn das Klima gerettet ist, mache ich einen Pilz-Podcast.
Sehr gut. Rettet die Pilze.